Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikpasch und mit dieser Folge wird unsere Berichterstattung zum Fall Pilnacek und zum Pilnacek-Untersuchungsausschuss fortgesetzt. Am 29. Jänner gab es die nächsten Befragungen im Ausschuss mit zwei weiteren Auskunftspersonen und ich weiß jetzt, warum ich pausenlos über dieses Wort stolpere. Auskunftspersonen hat in der Mitte 5 Konsonanten hintereinander. Ist nicht ohne. Aber ich arbeite dran. Auskunftspersonen. Ja, also zwei weitere. Mit dabei war Maximilian Langer. Er sitzt mir gegenüber. Hallo Maximilian.
Grüß dich, Nick.
Ja, ich rekapituliere eingangs. Wir hatten bisher eine Exkursion der Abgeordneten nach Rossatz und 3 darauf folgende Befragungstage. Bisher geladen waren der Baggerfahrer, der Pilnaceks Leichnam am Morgen des 20. Oktober im Wasser erblickt und die Polizei verständigt hatte. Anschließend hatten wir 4 Polizisten, die an dem Tag am Ufer des Seitenarms waren, einer von ihnen allerdings in seiner Rolle als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, am 29. Jänner war nun die Gemeindeärztin Dagmar W. dran. Sie hat am 20. Oktober 2023 Pilnaceks Tod festgestellt und war hier schon öfter mal ein Thema. Das vor allem auch deshalb, weil sie sich nach eigenen bisherigen Aussagen von den anwesenden Polizisten unter Druck gesetzt gefühlt hat, nur ja keine Obduktion anzuregen. Ja, und nach der Ärztin war dann jene damalige Kremser Staatsanwältin dran, die an dem Morgen Dienst hatte und die Obduktion Pilnaceks schlussendlich auch angeordnet hat. Ja, der gestrige Ausschusstag war vergleichsweise schnell wieder vorbei. Manches wurde klarer, in anderen Fällen bleiben Widersprüche, das wollen wir jetzt ausrollen. Ja, legen wir los, Maximilian, fangen wir mit der Ärztin an, sie war die erste an dem Tag. Wann ist sie am 20. Oktober angerufen worden und von wem und was wurde ihr gesagt?
Also sie sagt aus, dass sie gegen 8:30 angerufen wurde von der Feuerwehr. Sie ist dann gleich aus ihrer Ordination losgestartet. 10 Minuten später sei sie dann eben schon am Fundort von der Leiche von Christian Pilnaceck gewesen.
Hat sie beschrieben, wie viele Leute ihrer Schätzung nach zu diesem Zeitpunkt dort waren?
Ja, sie hat gesagt, es waren so 15 bis 20 Leute. Sie hat auch gesagt, dass das vergleichsweise schon sehr viel ist. Also normalerweise wären da so 3 bis 5 Personen und an diesem Tag waren eben deutlich mehr.
Hat sie die zuordnen können, wer die alle waren?
Jein, also sie hat schon gesagt, es waren Polizisten da. Ob die jetzt in Zivil da waren oder uniformiert, kann sie nicht wirklich sagen. Was sie auch gesagt hat, es war zumindest ein Feuerwehrmann da. Mehr konnte sie da eigentlich auch nicht sagen. Sie wurde auch gefragt, ob Journalistinnen und Journalisten anwesend war. Auch da hat sie nicht wirklich was dazu sagen können.
Das ist ein bisschen ein Rätsel rund um die potenziell anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Weil einerseits hat es geheißen, die seien da gewesen, aber wirklich bestätigt hat das im bisherigen Ausschuss eigentlich niemand oder hat jemand irgendwo Journos wahrgenommen?
Also die letzten beiden Befragungstage, an denen ich eben anwesend war, auch beim Ausschuss, da hat niemand gesagt, dass da Journalisten anwesend gewesen wären.
Vielleicht um das auf der Zeitachse nochmal einzuordnen. Ich habe es schon in einer früheren Ausgabe erwähnt. Also der Baggerfahrer verständigt um 7.51 Uhr die Polizei via Festnetz, die Polizeiinspektion Mautern. Er ruft nicht den Notruf. In weiterer Folge kommt eine Streife und dann treffen nach und nach zusätzliche Polizeikräfte ein. Es ist letztlich aber auch der Baggerfahrer, der die Feuerwehr verständigt um 8.37 Uhr und zwar über seinen Nachbarn, der bei der Gemeinde arbeitet. Die Rettungskette ist an sich schon sehr interessant, auch wenn man berücksichtigt, dass tatsächlich niemand die Rettung angerufen hat. Die Ärztin wurde darauf angesprochen?
Ja, das konnte sie jetzt aber nicht wirklich beantworten.
Ich habe nachgelesen, sie hat gesagt, gut, normalerweise wird die Rettung verständigt, das sei in dem Fall einfach eben nicht passiert. Warum auch, Warum auch immer. Okay, Zeitachse. Schlussendlich verständigt also der Baggerfahrer über seinen Nachbarn, der bei der Gemeinde arbeitet, die Feuerwehr, den örtlichen Feuerwehrkommandanten. Und der ist es dann, der die Ärztin verständigt, nachdem sie offenbar Anrufe von der Polizei zuvor nicht entgegennehmen konnte. Der Feuerwehreinsatz wird um 8.37 Uhr protokolliert. Ich gehe davon aus, die Ärztin sagt, 8:30 sei sie verständigt worden. Das geht sich so ungefähr aus. Und so gegen 9 Uhr morgens sind dann offenbar einige Leute am Ufer des Seitenarms. Hat die Ärztin geschildert, wie sie ihre Arbeit aufgenommen hat und was genau der Umfang ihrer Arbeit dort war?
Also sie hat erzählt, sie ist dort zum Fundort gekommen und hat eine Totenbeschau gemacht, eben keine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau. Sie hat gesagt, als Gemeindeärztin ist sie nur dafür zuständig, eine Totenbeschau zu machen.
Und die Totenbeschau besteht im Wesentlichen darin, den Tod festzustellen?
Genau.
Hat sie darüber noch ausgeführt, wie es, und weil das ist natürlich im Wege der Totenbeschau auch von Relevanz, die Frage Fremdverschulden, ja oder nein? Welche Wahrnehmungen hat sie dazu gehabt? Hat sie Feststellungen getroffen in diesem Zusammenhang?
Nicht wirklich. Also sie war sich eben nicht sicher, woran Christian Pilnacek eben am 20. Oktober oder in der Nacht vom 20. Oktober verstorben sein könnte. Deswegen wollte sie auch eine Obduktion anregen.
Genau, dazu kommen wir noch, nämlich auch zu dem bereits vielfach geschilderten Widerstand, den sie da wahrgenommen hat von Seiten der Polizei gegen eben diese Obduktion. Okay, also sie hat eine Totenbeschau gemacht. Laut den Protokollen hat das Ganze um 9.30 Uhr begonnen. Da lag der Leichnam am Ufer des Seitenarms, da war er geborgen, da war er auch schon entkleidet oder wurde entkleidet und da hat eben die Ärztin den Tod festgestellt. 9.30 Uhr ist deshalb eine interessante Uhrzeit, weil zu dem Zeitpunkt wurde der Tod festgestellt, aber schon 2 Minuten zuvor, um 9.28 Uhr, hatte der Anwalt von Sebastian Kurz im Falschaussageverfahren, das damals lief, eine Nachricht bekommen, dass Pilnacek tot sei und womöglich Suizid eben vorliege. Also da waren schon Tatsachen geschaffen, noch bevor Christian Pilnacek formell überhaupt für tot erklärt worden war. Okay, sie hat keine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau vorgenommen. Wir haben das bereits mit Katharina diskutiert und auch schon davor. Die Polizei sagt, wenn die Kriminalpolizei vor Ort ist, das war der Fall, dann ist die kriminalpolizeiliche Leichenbeschau quasi schon gegeben. Tatsächlich aber fehlt ein Dokument, nämlich das Dokument kriminalpolizeiliche Leichenbeschau ärztlicher Befund. Das hat die Ärztin nicht ausgefüllt, weil, wie sie sagt, sie auch gar nicht den Auftrag dazu hatte.
Sie hatte den Auftrag nicht bekommen, diese kriminalpolizeiliche Leichenbeschau durchzuführen. Sie kann das auch nicht, hat sie gesagt. Theoretisch vielleicht ja, aber praktisch hat sie das einfach noch nie gemacht. Sie erzählt dann auch, dass sie dieses Formular der kriminalpolizeilichen Leichenbeschau das erste Mal dann eigentlich von der WKSDA, also deutlich im Nachhinein, vorgelegt bekommen hat.
Ja, also die einzigen medizinischen Indikationen, ich habe in der vorangegangenen Ausgabe daraus zitiert, hat letztlich der Tatortbericht enthalten, den ein Polizist verfasst hat. Also die Ärztin hat zu demnach nichts beigetragen, soweit ich das verstanden habe. Kommen wir vielleicht zu der bemerkenswerten Feststellung, dass an dem Morgen irgendwie niemand ein Thermometer einstecken hatte. Also wir haben schon gehört, die Polizei hat das im Tatortkoffer nicht drin. Glücklicherweise hat zumindest das Auto ein Thermometer gehabt. Die Ärztin hat aber offenbar in ihrem Koffer auch kein Thermometer mitgehabt.
Absurd, oder? Sie erzählt, sie hat kein Thermometer dabei. Es sorgt dann auch ein bisschen für Gelächter im Ausschuss. Warum sie das nicht dabei hatte, begründet sie aber nicht wirklich. Sie meinte, sie bräuchte es nicht. Also sie hätte es auch noch nie gebraucht.
Na, jedenfalls sorgt der Umstand, dass an diesem Morgen niemand ein Thermometer einstecken hat, dafür, dass eine Reihe von Messungen nicht gemacht wurden. Messungen, die jedenfalls auch im Rahmen einer kriminalpolizeilichen Leichenbeschau erforderlich gewesen wären. Und in dem Fall wurde auch ein Protokoll einfach nicht ausgefüllt, wie das eigentlich vorgesehen ist. Gut, jetzt abgesehen davon, wir haben das in der Dunkelkammer auch schon mehrfach ausgerollt, sagt die Ärztin, sie habe die Todesursache nicht feststellen können, aber konsequenterweise auch Fremdverschulden nicht ausschließen können und habe deshalb eine Obduktion gewollt. Tja, und dann kam es zu dem bereits vielfach geschilderten angeblichen Widerstand am Ufer seitens der Polizei. Wie hat die Ärztin das erzählt im Ausschuss?
Also sie hat einmal gesagt, dass sie jetzt nicht mehr genau zuordnen konnte, mit wem sie da diskutiert hat. Es waren auf jeden Fall Polizisten. Sie hat auch erzählt, dass das eine Diskussion von circa 10 bis 15 Minuten war, was dann doch schon eher dafür spricht, dass es etwas länger ist. Und sie hat auch gesagt, wortwörtlich, sie hat in ihrem ganzen Leben noch nie so eine Situation gehabt, dass man wegen einer Obduktion so mit der Polizei streitet.
Ja, ich habe bereits aus einem Protokoll zitiert im Zuge des Bilnercheck-Medienverfahrens, wo sie eben, wo das so weit ging, dass sie ausgesagt hat, unter Wahrheitspflicht, die Polizisten hätten quasi eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt herbeirufen wollen, weil sie dafür jetzt für das weitere Prozedere nicht in Frage komme. Wie hat sie denn konkret den behaupteten Widerstand am Ufer ausgeführt im Ausschuss? Also was haben die Polizisten hier konkret gesagt?
Konkret hat sie sich dazu nicht geäußert. Sie hat eben nur erzählt, dass es Diskussionen mit der Polizei gegeben hätte, dass sie sowas noch nie erlebt hat.
Okay, also wie sie im Medienverfahren Pilz gesagt hat, dass man sie quasi austauschen wollte gegen einen anderen Arzt, das kam nicht zur Sprache im Ausschuss.
So genau wurde sie nicht.
Es gibt dann jedenfalls einen Telefonanruf der anwesenden Kontrollinspektorin bei der damals zuständigen diensthabenden Staatsanwältin in Krems, zu der wir ja dann auch noch kommen. Dieses Telefonat beginnt also unter zwei Ohren. Die Polizistin, das ist auch protokolliert, ruft die Staatsanwältin an, entfernt sich ein wenig auch von der Ärztin. Über den Inhalt dieses Gesprächs gehen, das habe ich mit den Wahrnehmungen dann auch auseinander, aber schlussendlich bekommt die Ärztin dieses Telefon in die Hand und spricht mit der Staatsanwältin. Wie hat die Ärztin quasi das Telefonat mit der Staatsanwältin rekapituliert?
Sie hat gesagt, dass das ein ganz kurzes Gespräch war, also zwei, drei Sätze. Diese Staatsanwältin ist auch eine alte Bekannte von ihr. Deswegen haben sie wohl sehr vertrauenswürdig miteinander geredet. Sie hat auch gesagt, dass sie die Todesursache von Christian Bilnercheck nicht deuten könnte, jetzt eindeutig. Und deswegen gesagt, sie bräuchte eine Obduktion. Die Staatsanwältin hat gesagt, passt, okay, wir machen diese Obduktion.
Ich zitiere dazu aus dem Hauptverhandlungsprotokoll im Medienverfahren zum Bilnercheck-Buch, wo ja die Ärztin bereits einmal unter Wahrheitspflicht ausgesagt hatte. Und sie rekapituliert den Inhalt damals des Telefonats mit der Staatsanwältin wörtlich wie folgt. Schnucki, wenn ich jetzt einen Haken habe, hast du sie auch. Und ich brauche eine Obduktion. Ja, und daraufhin soll aber die Staatsanwältin ihr gesagt haben, nur weil der bekannt ist, brauchen wir keine Obduktion. Daraufhin soll die Ärztin wieder gesagt haben, es geht nicht darum, ob er bekannt ist oder nicht. Ich weiß nicht, woran er gestorben ist. Wir brauchen eine Obduktion, die es dann auch schlussendlich gegeben hat. Hat die Ärztin den Verlauf des Gesprächs im Ausschuss etwas so dargestellt?
Ja.
Nun ist es aber so, dass offenbar die Staatsanwältin eine zunächst andere Information bekommen hätte, nämlich von der Polizistin, die sie angerufen hat, weil warum hätte sie sonst gesagt, nur weil der bekannt ist, brauchen wir keine Obduktion. Was hat die Ärztin da mitbekommen von dem Gesprächsinhalt zwischen der Polizistin und der Staatsanwältin?
Von dem Gespräch selber glaube ich wenig, weil sich die Polizistin eben entfernt hätte. Vielleicht dazu noch einmal ganz kurz, da müssen wir jetzt zeitlich ein bisschen zurückgehen, leider. Als die Ärztin an den Fundort gekommen ist, habe ja die Polizistin auch gesagt, dass man jetzt wahrscheinlich davon ausgehe, Bilnercheck sei von einer Brücke gesprungen. Ich war ja vor Ort, wo diese Brücke genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß nicht, weißt du, wo diese Brücke ist?
Also ich habe mir das auch angeschaut. Ich kann mich jetzt ehrlich nicht erinnern, dass in räumlicher Nähe zu dem Auffindungsort eine Brücke gewesen wäre. Die Brücke kam tatsächlich schon vor als Ort, wo es kam auch im Ausschuss schon am vorangegangenen Tag zur Sprache, dass also tatsächlich irgendjemand zunächst einmal angenommen habe, Bilnercheck sei von einer Brücke gesprungen, das ist aber auch bald wieder verschwunden. Aber damals war das offenbar an dem Morgen, war das zumindest vorübergehend ein Thema.
Der Ärztin wurde das gesagt, weil man hätte dort Zigaretten gefunden, was das bedeutet.
Moment, der Ärztin wurde gesagt, man habe bei der Brücke Zigaretten gefunden.
So hat sie es ausgesagt.
Das ist interessant, weil die, was immer mit Zigaretten gemeint ist, was gefunden wurde oder jedenfalls fotografiert wurde von der Polizei, ist eine leere Zigarettenschachtel. Darüber hinaus gibt es, also von was den Inhalt betreffe, gibt es keine Hinweise, also keine Stummel oder sonstiges. Gut, okay, also Brücke, Zigaretten, wir nehmen das mal mit, ergibt jetzt ehrlicherweise so keinen Sinn. Dokumentiert ist es jedenfalls nicht. Okay, die Ärztin telefoniert also mit der Staatsanwältin und bekommt die Obduktion, die sie anregen wollte. Wenn ich es richtig verstanden habe, war Inhalt der Diskussion womöglich, kann die Ärztin sie anordnen, was sie nicht kann, das kann nur die Staatsanwaltschaft, aber anregen kann sie sie. Also offenbar ging es da um Begrifflichkeiten, aber die Ärztin hat schon die Behauptung aufrechterhalten, dass sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hat an diesem Morgen am Ufer.
Genau, sie hat sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Dieses 10-minütige Gespräch spricht ja mehr oder weniger dafür, dass die Polizei jetzt nicht so ganz einverstanden war damit, dass die Ärztin da jetzt einfach eine Obduktion will.
Die Ärztin hat das Formular kriminalpolizeiliche Leichenbeschau, ärztlicher Befund nicht ausgefüllt, aber sie hat im Rahmen der Totenbeschau schon einen Zettel ausgefüllt, den sie dann nach meinem Verständnis dem Bestatter mitgegeben hat. Ist darüber weitergesprochen worden im Ausschuss?
Ja, ich nehme an, du sprichst jetzt von diesem berühmten Zweizeiler. Die Ärztin hat ausgesagt im Ausschuss, dass ihr die Staatsanwältin ihm aufgetragen hätte, Zitat, na dann schreiben wir bitte einen Zweizeiler. Das habe sie auch gemacht. Damit war das Gespräch dann vorbei. Und die Staatsanwältin hatte diesen Zettel eigentlich nie bekommen.
Das ist tatsächlich so, der ist irgendwo verloren gegangen. Es war ein handschriftlicher Zweizeiler. Den habe ich allerdings tatsächlich nicht gemeint. Ich meinte, es gibt jetzt ein Formular, das der Bestatter mitbekommt im Gefolge der Totenbeschau, das aber hier jetzt bisher keine Rolle gespielt hat, wird auch nicht wahnsinnig viel drin gestanden sein. Anyhow, ja, also der Zettel, von dem du da jetzt sprichst, eine handschriftliche Notiz der Ärztin an die Adresse der Staatsanwaltschaft Krems, wo drin steht, kann Todesursache nicht feststellen, kann Fremdverschulden nicht ausschließen. Ich hätte ihn sogar wörtlich irgendwo, aber wir haben ihn oft wieder mal besprochen. Der spielt insofern im weiteren Verlauf der Ereignisse eine Rolle, weil er niemals in den Akt der Staatsanwaltschaft gekommen ist, inhaltlich aber nur bedingt, weil es die Obduktion ja schlussendlich auch gegeben hat, wenn auch erst 6 Tage danach. Ja, hat die Ärztin, nachdem sie mit der Staatsanwältin telefoniert hat, noch irgendwas getan dort?
Nein, also damit war ja mehr oder weniger ihre Aufgabe beendet. Die Obduktion wurde dann eben 6 Tage später, wie du schon gesagt hast, durchgeführt. Und sie ist dann auch bald einmal von dem Fundort wieder weg.
Maximilian, ein Punkt noch zur Ärztin. Hat sie Verletzungen am Leichnam wahrgenommen?
Sie hat Verletzungen am Leichnam wahrgenommen. Das war zum einen eben eine Wunde auf der Stirn und zum anderen Aufschürfungen am Schienbein.
Und dann ist da noch die Sache mit dem ominösen, tiefblauen, bläulich gefärbten, wem man das nennen mag, der Baggerfahrer hat ihn überhaupt als kalkweiß wahrgenommen, Kopf von Christian Pilnacek. Was hat die Ärztin dazu gesagt?
Genau, sie hat eben diesen blauen Kopf wahrgenommen. Der ganze Kopf soll blau gewesen sein, sonst kein einziger Totenfleck. Es soll bis zum Hals tiefblau gewesen sein. Was das bedeutet, ja, die Gerichtsmedizinerin hat schon gemeint, dieser blaue Kopf ist eigenartig. Woran er aber dann gestorben ist, kann sie dadurch jetzt nicht wirklich schließen.
Ich korrigiere, nicht die Gerichtsmedizinerin, sondern die Gemeindeärztin hat sich an der tiefblauen Färbung des Kopfes gestoßen.
Die Gemeindemedizinerin, genau.
Genau. Okay, gut. Ist dann im Zuge ihrer Befragung noch was Substanzielles herausgekommen oder konnte sie dann gehen?
Sie hat noch erzählt, dass es schon jetzt zu eigenartigen Vorfällen gekommen sei, nach diesem 20. Oktober. Zum einen sind eben die Reifen von ihrem Sohn zerstochen worden, zum anderen eben Scheiben zu Bruch gegangen, also schon von Fremdverschulden auszugehen. Genau.
Hat sie das angezeigt?
Nein.
Interessant. Gut, zweite Auskunftsperson, naja, das Wort habe ich jetzt auch nicht viel besser rausgebracht als am Anfang, war die damals diensthabende Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Krems, die örtlich für diesen Fall zuständig war. Ja, und im Kern ihrer Befragung stand ja wohl das Telefonat mit der Polizistin, respektive dann später auch mit der Ärztin. Wie hat die Staatsanwältin die Stunden am Vormittag des 20. Oktober dargestellt?
Also Stunden ist vielleicht gut. Sie redet sowieso davon, dass es eigentlich nur ein Telefonat gegeben hat. Mehr war da gar nicht. Also es gab ja diese Journal-Staatsanwältin, die nicht erreichbar war. Deswegen wurde sie zugezogen. Sie meinte auch, dass das völlig gewöhnlich sei. Kann sein, dass die Journal-Staatsanwältin kurz draußen war, Kaffee holen, was auch immer. Sie hat das Telefon abgenommen und war dann eben für diesen einen Anruf mit dem Fall vertraut.
Okay, und der Anruf ist von der Kontrollinspektorin, die zu diesem Zeitpunkt am Ufer des Seitenarms steht. Die ruft also die Staatsanwaltschaft Krems an. Wie hat die Staatsanwältin dieses Telefonat, die einleitenden Worte der Polizistin, rekapituliert?
Sie sagt, dass die Polizistin schon gemeint hätte, er sei ertrunken, er sei sicher ertrunken. Und eben, nur weil er berühmt ist, müsste man keine Obduktion machen.
Also die
daraufhin hat die Staatsanwältin gesagt, sie will mit der Ärztin reden.
Okay, also die Polizistin hat die Prominenz des Toten ins Spiel gebracht, nach Darstellung der Staatsanwältin, um keine Obduktion zu argumentieren, sondern zu sagen, also weil er prominent ist, braucht man keine. Wie die Polizistin auf die Idee gekommen ist, hat das die Staatsanwältin ausgeführt?
Davon hat sie jetzt nicht wirklich eine Wahrnehmung gehabt.
Okay, dann geht das Telefon also von der Polizistin auf die Ärztin über. Was hat die Staatsanwältin zum Gespräch mit der Ärztin erzählt?
Zum Gespräch mit der Ärztin hat die Staatsanwältin gesagt, dass es eben nur ein kurzes Telefonat war. Sie erzählt eben auch, sie hat die Ärztin gekannt, so wie es die Ärztin halt vorher auch schon ausgesagt hatte, und redet davon, dass die Ärztin sich eben unsicher war, woran Pilnacek gestorben ist und deswegen eine Obduktion brauche.
Und sie hat auch bestätigt, also dass ihr die Polizistin gesagt hat, nur weil er berühmt ist, brauchen wir jetzt keine Obduktion.
Genau.
Wer hat jetzt insistiert? Hat die Ärztin insistiert, diese Obduktion zu bekommen gegenüber der Staatsanwältin? Ich bilde mir ein, die Ärztin hat auch im Zuge ihrer Befragung gesagt, sie musste schon quasi ein bisschen Nachdruck verleihen dem Wunsch. Ist das bei der Staatsanwältin angekommen?
So hat sie das gar nicht geschildert, nachdem die Ärztin eben gemeint hat, dass sie sich unsicher, hat die Staatsanwältin gesagt, ja, wir machen diese Obduktion. Sie redet aber auch davon, dass es diesen Zweizeiler, von dem wir vorher schon gesprochen haben, dass sie den gar nicht erbeten hätte.
Okay, wieder so ein Widerspruch, der jetzt vermutlich keine zentrale Bedeutung hat, aber ich rekapituliere. Also die Ärztin sagt, sie habe im Auftrag der Staatsanwältin einen Zweizeiler verfasst, handschriftlich, den sie per Fax hätte übermitteln sollen. Der ist dann aber tatsächlich offenbar der Polizei übergeben worden und dann nie bei der Staatsanwaltschaft angekommen. Die Staatsanwältin wiederum sagt, sie habe einen derartigen Zettel niemals beauftragt und auch nicht per Fax schicken lassen wollen. Okay, gut. Aber so sieht man, wie die Erinnerungen dann auseinandergehen. Gab es ein weiteres Telefonat mit dieser Staatsanwältin seitens der Polizei an diesem Morgen, nach Erinnerung der Staatsanwältin?
Die Staatsanwältin sagt aus, dass es kein weiteres Telefonat mehr gegeben hat. Sie meint auch, dass dieses zweite Telefonat mit dem Polizisten, das ja angeblich veraktet wurde, dass es das nie gegeben hätte.
Ja, es ist tatsächlich, also es soll ein zweites Telefonat gegeben haben, aber ob es das wirklich gab, also die Staatsanwältin sagt, es gab es offenbar nicht. Und so wissen wir jetzt eigentlich auch nicht, was der Gegenstand dieses zweiten Telefonats gewesen wäre. Die weitere Befragung der Staatsanwältin gestaltete sich kurz, weil sie dann den Fall eigentlich schon wieder mehr oder weniger los war.
Genau, es war eben genau für dieses eine Telefonat. Mehr war von Seiten dieser Staatsanwältin, mehr hatte sie bei diesem Fall gar nicht beizutragen. Sie wurde dann auch nicht weiter beauftragt mit dem. Sie meinte aber, das hätte schon passieren können. Es gibt so ein Radl, hat sie erzählt, aber sie hat diesen Fall dann eben nicht bekommen und damit war es für sie auch vorbei dann.
Wer hatte an diesem Morgen nach Darstellung der Staatsanwältin Gewissheit, dass Christian Pilnacek ertrunken war?
Die Staatsanwältin sagt, dass das, dass die Polizistin, mit der sie telefoniert hätte, war sich sicher, dass er ertrunken ist.
Ja, womit weiterhin unklar ist, wann eigentlich die Suizidversion von wem nun festgestellt wurde. Das bleibt jetzt noch ein bisschen unklar. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, 2 Minuten bevor die Totenbeschau, / vermeintliche kriminalpolizeiliche Leichenbeschau durch die Ärztin begonnen hat, gab es schon die Nachricht an den Anwalt von Sebastian Kurz. Okay, die Staatsanwältin hat ihrerseits auch eine U-Ausschussvorbereitung bekommen. Das ist deshalb erwähnenswert, der Vollständigkeit halber, weil wir ja schon besprochen haben, dass von den 4 bisher befragten Polizisten 3 tatsächlich eine solche Vorbereitung seitens des Innenministeriums bekommen haben. Ein 4. hat es zumindest angeboten bekommen, ist ihm aber nicht nachgekommen. Und die Staatsanwältin aus Krems hat ebenfalls eine bekommen, in dem Fall vom Justizministerium.
Genau, sie hat vom Justizministerium eine, also Schulung ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wurde eben auch eine Veranstaltung angeboten, die sie auch wahrgenommen hat, wie man sich eben auf so einen U-Ausschuss vorbereitet. Die Vertrauensperson hat sie aber selbst mitgebracht, auch das hat kurz für Gelächter gesorgt beim Ausschusstag gestern. Das, hat sie nämlich gesagt, ist ihr Ex-Mann, mit dem sie sich noch immer gut versteht.
Ja, ist doch schön, oder? Wenn man das von sich selber behaupten kann. Gut, der Tag endete dann vergleichsweise früher. Wann war Schluss?
3:15 circa. Also als Abschluss hat es dann noch Pressestatements gegeben. Und der Abgeordnete Kai-Jan Greiner hat dann noch erwähnt, dass man auch etwas ökonomischer wird und dass man ein bisschen eingespielter wird und dass es nicht mehr alle Fragenrunden braucht.
Wir haben ja das Vorhaben, dass wir zu den Ausschusstagen jeweils die Abgeordneten, Fraktionsführerinnen, Fraktionsführer, ob wer halt eben Zeit hat, vors Mikro bekommen. Stichwort, wer halt Zeit hat, das war jetzt zuletzt natürlich nicht ganz einfach, weil gerade nach einem Ausschusstag wollen dann auch alle heim, verständlicherweise, und warten jetzt nicht notwendigerweise darauf, dass die Dunkelkammer Statements einholt. Wie wurde das denn gestern, wenn wir so drüber fliegen, seitens der Fraktionen das Geschehen zusammengefasst? Hast du die Statements verfolgt?
Ich habe die Statements verfolgt. Ich fasse das jetzt einmal kurz zusammen. Statements hat es von ÖVP, SPÖ und Grünen gegeben. Die ÖVP hat gesagt, es gibt wieder mal keine Hinweise darauf, dass es zu einer politischen Einflussnahme gekommen ist. Die SPÖ, also Kai-Jan Greiner, sagt, dass es eben schon Druck auf diese Ärztin gegeben hat im Zusammenhang mit der Obduktion. Und die Grünen reden eben von diesem Tatortleitfaden, dass die Polizei sowieso eine Obduktion machen hätte müssen, wenn man die befolgt hätte.
Ja, ich habe noch ein Statement der NEOS gefunden. Fraktionsführerin Wojcke stellt vor allem auf die Arbeit am Auffindungsort ab. Das hat sie jüngst auch quasi im Statement in der Dunkelkammer gesagt, dass da einfach nicht alles glatt gelaufen ist. Verweist unter anderem eben auf die Differenzen zwischen Ärztin und Polizei rund um diese Obduktion. Ja, und das Handy, über das wir jetzt heute nicht weiter gesprochen haben, weil es ohnehin im weiteren Verlauf des Untersuchungsausschusses von Relevanz sein wird. Da haben die Fraktionen zumindest teilweise auch darauf hingewiesen, dass das eben ein Beweismittel hätte sein müssen, eingedenk der damals noch unklaren Todesumstände, und auch als solches behandelt hätte werden müssen. Tatsächlich ist es aber an die Witwe ausgefolgt worden, von der es heißt, sie habe es mit einem Bunsenbrenner vernichtet. Okay, Maximilian, wir machen Schluss an dieser Stelle zum Befragungstag im Untersuchungsausschuss 29. Jänner. Weiter geht's im Ausschuss am 11. Februar mit den Befragungen von Anna P. und Karin Wurm. Und Katharina und Maximilian werden wieder dabei sein. Maximilian, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen lieben Dank.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.